Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, in der Gemeindeleitung beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Vision schenkt Gott der Gemeinde? Welche Vision schenkt Gott unserer Gemeinde? Und wir begeben uns auf Visionserkundung, so kann man das nennen. Gemeinsam erleben wir diesen Prozess und möchten das auch als Gemeinde miteinander erleben. Die Gemeindeleitung geht in Klausur, um sich dieser Frage zu stellen. Welche Vision schenkt Gott der Gemeinde? Wir möchten einladen zu einem Forum, wo sich möglichst alle beteiligen sollen und auch dieser Frage nachgehen. Welche Vision schenkt Gott unserer Gemeinde? Es wird möglicherweise eine Zukunftswerkstatt geben, wo wir schauen, wie wir miteinander Dinge erkennen, entwickeln. Denn jeder ist und wird mit einer Vision beschenkt. Wir können nach innen schauen, das Potenzial der Gemeinde und jedes Einzelnen entdecken und erkunden. Und nach außen, in welchem Kontext leben wir eigentlich als Gemeinde, als Einzelne? Was brauchen die Menschen um uns herum? Das ist eine spannende Phase, in die wir hineinkommen. Ich möchte herzlich dazu einladen, dass wir uns alle miteinander darauf einlassen und daran beteiligen. Wir haben als Gemeindeleitung viele Überlegungen angestellt. Wie gehen wir das jetzt an? Vielleicht über den Gemeindebrief, dass wir da Informationen weitergeben, durch ein Forum, durch die Klausur der Gemeindeleitung und auch hin und wieder durch eine Predigt. Und diese Predigt heute soll auch dazu dienen, die Neugier zu wecken, wie können wir uns von Gott mit einer Vision beschenken lassen. Dazu zunächst der Predigttext, Genesis 18, 1 bis 15, 1. Mose 18, 1 bis 15.
Der Herr erschien Abraham noch einmal bei dem Eichenhain von Mamre. Eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah er plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen. Als er sie bemerkte, stand er auf, lief ihnen entgegen und verneigte sich tief vor ihnen. »Mein Herr«, sagte er, »wenn du mir, deinem Diener, freundlich gesinnt bist, dann geh doch nicht einfach weiter. Ruht euch im Schatten dieses Baumes aus, während meine Knechte etwas Wasser holen, um euch die Füße zu waschen. Ich will euch etwas zu essen bringen, damit ihr danach gestärkt weiterreisen könnt, denn deshalb seid ihr ja bei mir vorbeigekommen.« »Gut«, sagten sie, »tu, wie du gesagt hast.« Da lief Abraham zurück zum Zelt und sagte zu Sarah, »hol schnell drei Maß deines besten Mehls und backe Fladenbrot.« Dann lief er hinaus zur Herde, holte ein zartes, junges Kalb und gab es einem Knecht mit der Anweisung, es umgehend zu schlachten und zuzubereiten. Als das Essen fertig war, nahm er Butter und Milch und das gebratene Fleisch und servierte es den Männern. Während sie aßen, wartete er bei ihnen unter den Bäumen. »Wo ist Sarah, deine Frau?«, fragten sie ihn. »Im Zelt«, antwortete Abraham. Da sagte der Herr, »Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben.« Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. »Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, soll ich noch das Glück der Liebe erfahren?«, dachte sie. »Und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt.« Da sagte der Herr zu Abraham, »Warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? In genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen, und dann wird Sarah einen Sohn haben.« Sarah hatte Angst und behauptete, »Ich habe nicht gelacht.« Doch der Herr sagte, »Doch, du hast gelacht.«
Und Sarah lachte. Das Bild von Sieger Köder bringt das sehr schön zum Ausdruck. Stellt da die lachende Sarah unten rechts und Abraham und
Gott zu Gast in Gestalt dieser drei Männer.
Abraham und Sarah sind ja ganz berühmte Persönlichkeiten der Bibel. Sie sind die sogenannten Erzväter. Sie spielen eine wesentliche Rolle im Volk Israel, im Alten Testament und auch im Neuen Testament wird immer wieder auf sie Bezug genommen. Sie haben viel erlebt in ihrem Leben, manchen Aufbruch gewagt, manches Abenteuer durchstanden, manche Krisen erlebt, manche Tricks auch durchgeführt, Konflikte ausgefochten. Aber sie waren in Höhen und Tiefen ihres Lebens gemeinsam und lange miteinander unterwegs und doch noch nicht am Ziel. Und nun sind sie alt geworden. Es gibt wenig Neues zu erwarten nach solch einem Leben. Sie haben ihre besten Jahre, könnte man sagen, ihre beste Zeit schon hinter sich. Jetzt gilt es vielleicht noch ein wenig Sorge, um die Zukunft zu haben. Wie werden die nächsten Jahre verlaufen? Etwas Angst vor dem Sterben zu bekommen und altersbedingt vielleicht zu klagen und zu jammern, wenn manches nicht mehr so funktioniert. Und doch ist es für Gott nicht zu spät mit den beiden. Gott schenkt eine unglaubliche Verheißung. Er sagt, ums Jahr, wenn ich wiederkomme, wird sich die Verheißung erfüllen. Nächstes Jahr. Ums Jahr, wenn ich wiederkomme, wird sich die Verheißung erfüllen. Und ich komme wieder. Der Traum der Altgewordenen, könnte man fragen, wird er wahr werden? Es liegt ja noch einige Zeit vor ihnen. Und gerade den Altgewordenen mit ihrer Geschichte macht Gott die Verheißung eines neuen, jungen Lebens. Ich finde das spannend, was Gott da tut und worauf Gott sich mit Menschen einlässt. Abraham und Sarah hatten ein Leben lang auf Nachkommen gehofft und gewartet, auf die neue, auf die nächste Generation, damit ihre Geschichte auch weitergeht. Nach all den Verheißungen, die sie von Gott bekommen haben, hat sich ja manches eben auch nicht eingestellt. Kein neues Leben in Aussicht und nun soll es ihnen doch geschenkt werden. Auf die Verheißung Gottes, die Sarah da bekommt und der Abraham, kann man unterschiedlich reagieren. Ich denke, dass Sarah und Abraham sehr realistisch reagieren. Die Biologie spricht dagegen, dass das geschieht. Auch die Lebensgeschichte schließt es eigentlich aus, dass hier neues Leben entsteht. Auch die Erfahrung, das weiß man halt, wenn man alt ist und älter geworden ist, dass manches nicht mehr funktioniert. Alles spricht dagegen. Diese Verheißung klingt daher wirklichkeitsfremd. Vergiss sie, könnte man sagen. Und Sarah amüsiert sich. Sie lacht ein ungläubiges Lachen in sich hinein. Zwar leise, wie der Bibeltext das beschreibt, doch laut genug, dass die göttlichen Gäste es irgendwie spüren und hören. Warum lacht Sarah? Warum freut sie sich nicht? Man kann ja aus unterschiedlichen Anlässen lachen. Man kann lachen, wenn man sich sehr freut, oder auch lachen, wenn man etwas nicht glaubt. Sarahs Lachen kommt nicht aus Freude, sondern aus Unglaube. Und Abraham, der könnte ja fein raus sein in dieser Szene, nur wenn man ein Kapitel zurückschlägt, hat der auch schon auf seine Weise gelacht. Nicht ganz so laut wie Sarah, auch nicht ganz so ungläubig und doch auf seine Weise, weil er Gottes Verheißung nicht glaubte, erzeugte eben mit Nebenfrau und Magd ein Kind, was dann später auch für Konflikte sorgte, die bis in die Gegenwart hineinreichen. Aber Gott lässt sich ja Gott sei Dank nicht beirren durch Menschen. Gott schafft neues Leben nicht ohne die Altgewordenen, trotz ihrer Geschichte und durch die Zeiten, nicht ohne die Altgewordenen, sondern mit ihnen. Gott braucht auch die Altgewordenen. Einer der bekanntesten Religionssoziologen Europas, Paul M. Zulehner, hat ein Buch über Kirchenvisionen geschrieben. Er verweist in diesem Buch auf die Geschichte, diese Geschichte von Abraham und Sarah, auf die Verheißung Gottes an sie, auf das neu geschenkte Leben. Wenn es darum geht, dass eine Kirche nach der Vision fragt, die Gott ihr schenken wird. Paul Zulehner blickt dabei natürlich als römisch-katholischer Christ auf seine Kirche. Aber ich glaube, dass wir von ihm auch manches für uns lernen können, auch aufgrund dieser biblischen Geschichte. Es sind Gedanken und Perspektiven, die im Grundsatz für jede christliche Kirche im 21. Jahrhundert interessant sind und auch wegweisend sein können. Was heißt das im Blick auf unsere Gemeinde, auf die MOGA? Wenn wir mal zurückschauen in die jüngste Vergangenheit, wir haben die Auswertung der Gemeindeziele vor etwa einem Jahr abgeschlossen. Wir haben Erfahrungen zusammengetragen, wir haben Ergebnisse festgestellt. Und es ergibt sich die Frage, und die klingt immer wieder in dieser Gemeinde an, was kommt danach? Wie geht es jetzt weiter? Oder schenkt Gott uns als Gemeinde eine Vision? Und wie erkunden wir diese Vision? Und wie lernen wir zu unterscheiden zwischen einer Vision und einem Ziel? Denn beides ist nicht das Gleiche. Wie wirken Visionen, wenn Gott sie schenkt? Visionen geben Orientierung. Visionen motivieren uns und sie kritisieren uns. Wollen wir das als Gemeinde? Wenn es stimmt, und ich glaube, es ist so, wenn ich Bibel lese, von Gott her ist jeder mit einer Vision beschenkt, durch Gottes Heiligen Geist. Wollen wir das miteinander entdecken? Und wie finden wir heraus, ob eine Vision von Gott kommt oder unserer eigenen Fantasie, unseren Bedürfnissen und Erwartungen an die Gemeinde entspringt? Wo kommt das her? Wie können wir das machen? Ich möchte einladen heute, und das ist nur ein Baustein in vielen, ich möchte einladen, von Gott her eine Vision zu erhalten und dass wir uns darauf einlassen, was Gott uns schenkt. Schauen wir mal einige Stichworte. Was gehört dazu? Ich glaube, wir brauchen Mut zur Veränderung. Die MOGA, gegründet 1869, wer nachrechnet, heuer 145 Jahre alt. Ein echtes Stück Geschichte. Die erste Freikirche in Wien, die älteste Freikirche Österreichs. Und damals war Österreich noch wesentlich größer. Gemeinde mit einem gewissen Alter, einer reichen Geschichte. Wenn wir ins Stiegenhaus raufgehen, bekommen wir einen Teil der Geschichte mit, anhand der Bilder, die ausgehängt sind. Und doch sind wir als MOGA, als Gemeinde, von Gott in die jetzige Geschichte hineingestellt. Wir leben eben 2014 im 21. Jahrhundert. Jemand hat mal diesen klugen Satz formuliert: Wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Ich glaube, es ist wichtig, in diesem Geschehen, wenn wir es darauf einlassen, an der Vergangenheit insofern festzuhalten, als dass wir unsere Geschichte kennen. Dass wir unsere Geschichte kennen. Die persönliche Lebensgeschichte, auch die Geschichte der Gemeinde. Und gleichzeitig gehört es dazu, Vergangenheit loszulassen. Nicht an Dingen festzuhalten, die sich überlebt haben. Die vielleicht in ein anderes Jahrhundert gehören. Vergangenheit loslassen, um Zukunft gestalten zu können. Wenn Gott uns seine Vision schenkt und wir uns damit beschenken lassen, heißt es, manches loszulassen, was uns lieb geworden ist, woran wir uns gewöhnt haben, vielleicht auch manches vertraute Terrain, auch manche Meinungen, die schon immer existieren, mal zu verändern, Gewohnheiten auch zu verändern. Das tut durchaus weh. Wenn Gott uns mit einer Vision beschenkt, heißt es, sich mit Neuem beschenken zu lassen, das aus Gottes Verheißung für die Gemeinde entspringt. Haben wir die besten Zeiten mit 145 Jahren Geschichte schon hinter uns? Oder haben wir die besten Zeiten noch vor uns? Ich glaube, dass Gott seiner Gemeinde vorangeht und wir ihm folgen und daher auch gute Zeiten vor uns haben. Gottes Zeiten sind anders als unsere Vorstellungen. Und Gott stellt jede Gemeinde, auch unsere, in die jeweilige Zeit hinein. Schauen wir mal, worauf es ankommt. Es gibt sie nämlich, die unglaubliche Verheißung. Bei Abraham und Sarah kann man das gut sehen. Den Altgewordenen macht Gott die Verheißung neuen Lebens und macht mit ihnen weiter Geschichte. Es gibt sie, die unglaubliche Verheißung. Gilt das auch für eine Gemeinde? Erfüllt sich das im kommenden Jahr oder in naher Zukunft? Übers Jahr werde ich wiederkommen, dann wird sich da was verändert haben. Wie wäre es, wenn Gott das zu uns sagt? Oder wie ist es, wenn die Altgewordenen und die Gemeinde mit ihrer Geschichte eine Verheißung von Gott erhält? Was ist eigentlich mit den Jungen? Ich möchte drei Beispiele nennen, ganz kurz skizzieren. Was ist mit den Jungen in der Gemeinde? Welche Zukunft wird da auch sichtbar? Welche Verheißung Gottes ist da erkennbar? An den kommenden beiden Sonntagen werden wir Taufzeugnisse hören. Ältere Kinder, Teenager, wollen sich auf das persönliche Bekenntnis ihres Glaubens taufen lassen. Hier erfüllt sich etwas von Gottes Verheißung. Ein weiteres Beispiel. Selten gab es in der Gemeindegeschichte ein Jahr wie das vergangene mit so vielen kirchlichen Trauungen. Das war echt stark. Wo junge Leute ein Zeichen setzen, ein deutliches öffentliches Zeichen ihrer Liebe zueinander und ihres Vertrauens in Gott. Dazu wurde letztes Jahr eine Silberhochzeit gefeiert und heuer werden wir auch eine Silberhochzeit erleben. Wo zelebriert wird, wie Gott mit Paaren Geschichte macht, über ein Vierteljahrhundert hinaus. Gottes Verheißung erfüllt sich an dieser Stelle. Oder wenn ich auf die Teenagergruppe der MOGA schaue, die inzwischen ein Stockwerk höher ist. Die Teenager sind gut miteinander unterwegs und mit Gott. Sie erleben Gemeinschaft, geistliches Leben, das wird geteilt und sie sind begeistert für Christus und auch für diese Gemeinde. Wo werden diese jungen Teenager in 3-4 Jahren stehen? Was ist da mit einer Jugendgruppe, die da entsteht? Bald wird nämlich eine Jugendgruppe daraus. Wird Gott uns dazu die richtigen Mitarbeiter schenken? Diese Erfüllung dieser Verheißung warte ich noch. Ich glaube, dass das Faszinierende an Gemeinde ist, dass junge Leute, Leute, die mitten im Leben stehen und auch Altgewordene, miteinander erleben, wie Gott ist. Mitleben, mitfeiern, mitarbeiten. Ich glaube, dass damit auch eine Verheißung Gottes verbunden ist. Oder ist das alles wirklichkeitsfern und unrealistisch? Ich weiß nicht, wer mit solch einer Predigt heute gerechnet hat. Welche Gefühle haben wir, wenn wir solche Dinge erleben und beobachten? Und wie groß ist unsere Sehnsucht und unsere Hoffnung auf das von Gott neu geschenkte Leben? Wie ist das, wenn man von Gott eine Vision geschenkt bekommt, darauf wartet? Man kann ungläubig lachen oder man kann sich freuen. Die Gemeinde bekommt von Gott her Zukunft, weil es seine Gemeinde ist und das auch zu jeder Zeit. Das, was Gott an Visionen schenkt und an Verheißungen erfüllt, diskreditiert in keiner Weise die Vergangenheit. Denn Gott geht ja mit seiner Gemeinde durch die Geschichte. Und gerade in dieser Gemeinde, auch mit unserer Tradition, wurde das immer wieder erlebt, wie Gott Visionen schenkt, wie Gemeinde Ziele formuliert, wie Verheißungen erfüllt werden oder auch Verheißungen unerfüllt bleiben. Vieles kommt jetzt schon zum Vorschein. Sehen wir uns um. Freuen wir uns darüber, dass Menschen mit Gott und miteinander im Glauben unterwegs sind. All das schafft Gott. Aber nicht ohne die Altgewordenen, sondern mit ihnen und mit den Jungen. Wenn Gott uns eine Vision schenken will und seine Verheißungen erfüllt, können wir entweder ungläubig lachen oder uns freuen. Ich lade ein zur Freude. Dazu gehört dies hier. Ich finde es immer schwierig, mit so einem Appellativum wie müssen zu arbeiten, aber ich möchte es trotzdem mal wagen heute. Wir müssen die Verheißung hören. Wir müssen die Verheißung hören wollen. In der Bibel heißt es, dieser Szene mit Abraham und Sarah, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Was wird nächstes Jahr um diese Zeit hier geschehen sein an Veränderung? Wie wird sich solch ein Wort der Verheißung erfüllen? Wie wird Gemeinde weiter leben und lebendig sein? Das wird sie ja. Aber die vertraute Gestalt wird sich verändern. Eine neue Gestalt wird geboren werden in die Zeit, in das Umfeld, in das Gemeindeleben hinein. Wir müssen auch Veränderungen sehen wollen. Gerade die Zeit des Übergangs von einer Gestalt in die nächste ist ja nicht leicht auszuhalten. Die ist spannend, auch in dem Sinne, dass es Spannungen geben wird. Wehmut, Sorge, Angst, Euphorie, all das wird sich da treffen. Und immer wieder die Frage, was müssen wir festhalten? Was dürfen wir auch bewahren? Und was müssen wir loslassen? Was gehört nicht in die Konserve? Was ist Gottes Werk und seine Verheißung? Und was ist unser Beitrag? Die Veränderung muss man sehen wollen und dazu hinschauen, so wie Jesaja das in Jesaja 43, 18 bis 21 formuliert hat. Da sagt er Folgendes.
Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen.
Die neue Gestalt, die hier mit den Worten des Jesaja beschrieben wird, sie ist schon am Werden, ist schon zu erkennen. Schaut euch nur um. Schauen wir mal hin. Vielleicht nachher sogar beim Kirchencafé. Jesaja sagt im Auftrag Gottes, seht her, schaut hin. Manchmal scheinen wir ja blind zu sein oder wir verschließen auch die Augen, weil wir nicht sehen wollen, was Gott an Veränderung schenkt, weil es vielleicht nicht unserem Blick entspricht oder wie er seine Verheißung erfüllt, weil es vielleicht nicht seine Verheißungen an mich sind. Und doch geschieht es. Merkt ihr es nicht? Fragt Jesaja. Wir müssen auch das Schemenhafte sehen. Auch das gehört dazu. Zur Zeit von Abraham und Sarah gab es keinen Ultraschall. Neues, werdendes Leben wurde ertastet und erfühlt. Heute haben wir bildgebende Verfahren, Ultraschall, wo Konturen sichtbar gemacht werden und doch das Ganze noch nicht zu sehen ist. Es ist schemenhaft. Und wenn wir von Gott her eine Vision erhalten heute, in dieser Zeit, gehört dazu auch wahrzunehmen, die Schemen, das Schemenhafte, zum Beispiel mal nach draußen zu schauen, in welchem Kontext leben wir als Gemeinde und welchen Platz haben wir hier eigentlich mit diesem Haus und den Räumen? Oder es schließt ein, dass man mal nach innen schaut, was für Potenzial haben wir eigentlich? Jeder von uns bringt ja etwas mit, was Gott ihm geschenkt hat. Da ist ja eine Menge vorhanden. Und das hängt mit uns Menschen zusammen, aber auch mit diesem Standort, den Gott uns schenkt und den es hier seit 1924 gibt. Auch schon 90 Jahre. Das Herz schlägt, weil Gott Leben schenkt. Und die zukünftige Gestalt von Gemeinde zeichnet sich schon ab, schemenhaft. Und auch der Pulsschlag ist ja am Herz der Gemeinde spürbar. Ich höre es immer wieder von Leuten, die als Gäste hierher kommen und als Freunde hierbleiben, bis dahin, dass sie ganz klar sich in dieser Gemeinde auch integrieren. Die spüren den Pulsschlag dieser Gemeinde. Vielleicht haben wir uns schon längst daran gewöhnt. Ich meine, ich fühle nicht ständig meinen Puls. Ich lebe einfach. Aber es gibt so Momente, da spürt man das. Und vielleicht ist das gerade eine Chance, wenn jemand von außen kommt, dass der diesen Pulsschlag fühlt, den wir als Gemeinde haben. Ich finde das stark. Noch etwas. Wir müssen entschieden Glaubende sein. Das sagt übrigens ein katholischer Theologieprofessor. Interessant, wie der über seine Kirche spricht. Aber es hat auch was mit uns zu tun. Wir sind ja stolz drauf als Baptisten, dass wir entschieden Glaubende sind, dass wir eine Gemeinde der Glaubenden sind, das allgemeine Priestertum. Solche Stichworte spielen eine große Rolle. Und doch vermissen wir manchen hier, der seine Entscheidung mal getroffen hat. Und andere sind dabei. Wir müssen entschieden Glaubende sein. Sarah lachte. Hätte sie sich auch freuen können? Immerhin, in meiner Lutherbibel ist das fett gedruckt, dieser Satz, ist beim Herrn etwas unmöglich? Vielleicht muss man das wieder neu buchstabieren. Oder wenn Jesaja Hoffnung weckt, das Volk, das ich mir erschaffen habe, sagt Gott, wird meinen Ruhm verkünden. Seine Gemeinde. Gemeinde Jesu ist Gemeinde der entschieden Glaubenden, wo Gäste zu Freunden werden und Brüder und Schwestern in Christus sind. Gemeinde im 21. Jahrhundert ist aus der persönlichen Glaubensentscheidung moderner Menschen geboren, einschließlich der typischen Biografien unserer Zeit. Wir haben sehr unterschiedliche Biografien, eigene Lebensgeschichten hier. Manche bringen ihre Lebensgeschichte aus dem vergangenen Jahrhundert mit, ich zum Beispiel. Und manche machen in diesem Jahrhundert Lebensgeschichte, weil Gott mit ihnen Geschichte macht. Weil es Menschen gibt, die in einer von Gott verheißenen und geschenkten Zukunft leben, als entschieden Glaubende, die von Gott eine Vision erhalten werden und auch erhalten sollen. Gemeinde, so wie wir sie verstehen, auch von der Bibel her und wie wir sie leben, ist aus der persönlichen Glaubensentscheidung geboren. Diese Entscheidung gilt es aber immer wieder lebendig zu halten und leben zu wollen. Entschieden Glaubende sein, das ist eine gute Voraussetzung von Gott, eine Vision zu erhalten für die Gemeinde. Wie ist das mit der Vision der Gemeinde Jesu in der Welt von heute? Ich glaube, es gibt viele Begabungen. Gaben sind da. Es sind Charismen da. Der Heilige Geist hat uns Gaben anvertraut. Wie kommen sie zur Entfaltung? Wie erfahren wir Gottes Geist und seine Gegenwart? Ich glaube, da ist viel noch zu entdecken und ich bin dankbar für das, was Gott schon längst geschaffen hat. Oder wie ist es, wenn wir dann Gaben entdecken, wenn es in Diensten auch zum Einsatz kommt, zum Bau der Gemeinde Jesu des Reiches Gottes? Wo ist eigentlich der Platz, der deinen Gaben entspricht? Bist du da richtig an dem Platz? Oder wäre es sinnvoll, auch hier den Platz mal zu wechseln, damit der Dienst auch den Gaben wirklich entspricht? Entschieden Glaubende, ein wichtiger Faktor, die wichtigsten Zeugen auch des Evangeliums, der guten Nachricht. Wort und Tat zählen dazu. Wie wäre es, Evangelisation neu zu entdecken und sich dabei von alten Klischees zu verabschieden? Ich glaube, manche haben so bestimmte Formen der Evangelisation im Kopf, selbst erlebt. Ich glaube, dass manches davon heute nicht mehr funktioniert. Da braucht es auch etwas Neues, Veränderung. Evangelisation neu entdecken, sich von alten Klischees verabschieden, sich dann auch beschenken lassen und kreative Möglichkeiten entdecken. Ich glaube, dass überzeugte, entschiedene Christen die wichtigsten Zeugen fürs Evangelium sind. Und zum Schluss, wenn wir von Gott nun tatsächlich eine Vision erhalten, wir können darüber lachen oder uns darauf freuen. Wir können sehr realistisch bleiben oder auch verheißungsvoll werden. Gott schenkt uns ja Mut, die Verheißung zu hören, die Veränderung auch sehen zu wollen, das Schemenhafte zu erkennen und entschieden glaubende Menschen zu sein. Wenn wir von Gott her eine Vision erhalten und wenn Gott eine Verheißung schenkt und auch erfüllt, dann möchte ich schließen mit den Worten des Jesaja nochmal. Denkt nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein. Merkt ihr es nicht? Und dann, das Volk, das ich mir erschaffen habe, sagt Gott, wird meinen Ruhm verkünden. Das ist doch eine großartige Zukunftsperspektive, die Gott uns schenkt. Ich wünsche uns miteinander Gottes Segen und Gottes Geist, wenn es darum geht, Visionen zu erkunden, die Gott uns schenkt. Ich glaube, dass Gott sehr viel für uns bereithält. Dass es aber auch Mut braucht, sich darauf einzulassen. Amen.